Noch mehr Folgen dieses Podcasts findest du kostenlos auf RTL Plus.
Man muss sagen, es gab in der Geschichte des universellen Lebens immer wieder auch Säuberungsaktionen und auch, ich möchte sagen, Phasen der Radikalisierung, wo eben die Prophetin auch mit einzelnen Urchristen abgerechnet hat.
Herzlich willkommen bei Insekten, einer Audioserie über neue religiöse Bewegungen und konfliktträchtige Gruppen. Ich bin Bernie Meyer und zusammen mit meinem Team will ich wissen, welche sogenannten Sekten und Bewegungen sind genau in diesem Moment in Deutschland aktiv und wie gefährlich sind die? Welche haben in der Vergangenheit für Probleme und Traumata gesorgt? Wie mischt die neue Rechte in harmlos wirkenden Öko-Bewegungen mit? Und wer ist eigentlich Prophetin Gabriele? Wir reden mit Zeitzeugen, Expertinnen und Experten und vor allem Aussteigerinnen und Aussteigern. Denn das ist ihre Geschichte. Das ist Insekten.
Und der Getreidekeimling bleibt in dem Mehl drinnen.
Ich habe in meinem Leben wirklich schon sehr viel Brot gegessen, aber dieses Brot ist wirklich einzigartig. Es schmeckt mild, es hat einen guten Geschmack, es riecht hervorragend. Und wenn es mit den Produkten heute so weitergeht, werde ich einen sehr, sehr leckeren und sehr, sehr schönen Tag heute haben.
Bio-Brot mit nussigem Geschmack, knackiger Feldsalat aus friedfertigem Landbau, Bärlauch-Pesto aus frischen Kräutern und ein Wellness-Paket aus Gemüsesäften. Wo bin ich? In der Bio-Company mit meinen Boomer-Freunden? Auf der Grünen Woche oder auf dem ökologischen Wochenmarkt im Prenzlauer Berg? Alles falsch. Ich blätter hier nur im Katalog der Firma Lebe Gesund, einem Versandhaus für Bio-Lebensmittel aus Markt Heidenfeld in der Nähe von Würzburg. Und natürlich gibt es da auch einen Online-Shop namens lebegesund.de und da heißt es:
Lebensmittel vom Land des Friedens tragen in sich das Leben und den Samen für die neue Zeit. Eine Zeit, in der Menschen mehr und mehr lernen, die Mutter Erde mit all ihren Pflanzen, Tieren und Mineralien zu achten und zu pflegen. Auf diese Weise entstehen ehrliche Lebensmittel ohne Tierleid aus dem einmaligen Konzept vom Anbau bis zum Kunden. Alles aus einer Hand.
Wenn ich jetzt aber sage, dass Lebe Gesund ein Unternehmen aus dem Umfeld einer neu religiösen Bewegung ist, die einst vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als totalitäre Struktur bezeichnet worden ist, dann kann man schon mal kurz ins Grübeln kommen, wen man da mit einer Großbestellung Bärlauchpesto unterstützt.
Das universelle Leben ist eine fränkische Neureligion, die früher Heimholungswerk Jesu Christi hieß. Im Mittelpunkt steht Gabriele Wittek, die sich als Lehrprophetin der Jetztzeit betrachtet. Das heißt, sie bekommt direkte Kundgaben von Gott. Diese Gemeinschaft betrachtet sich als urchristlich und sie ist besonders aggressiv und agierend gegen die christlichen Kirchen. Man sieht sich einer Komplottsituation aus. Es ist eine Gruppe, die sehr prozessfreudig ist und damit auch sehr konfliktreich.
Oha, prozessfreudig, das hört der Auftraggeber nicht gerne. Das war Matthias Pöhlmann, Weltanschauungsbeauftragter und Sektenberater der evangelischen Kirchen in München. Und er hat Hausverbot beim universellen Leben.
Also ich habe ein Hausverbot im Blick auf das Einkaufszentrum, letztendlich alle Einrichtungen des universellen Lebens, dort in Markt Heidenfeld-Altfeld. Und das habe ich auch schriftlich bekommen, in einem Schreiben, in dem der Autor auch noch ein Buch beigelegt hat, des Satans neue Kleider. In dem Brief hat er lakonisch vermerkt, vielleicht entdecken Sie sich ja selbst darin.
Von Matthias Pöhlmann, einem gemütlich wirkenden, aber scharfzüngigen und hellwachen Theologen, habe ich auch das erste Mal vom universellen Leben erfahren. Von dieser Gemeinde aus Urchristen, die sich gegen die Jagd und für den Tierschutz einsetzt, die eigene Fernsehsender, Krankenhäuser und Schulen besitzt und eine eigene heilige Prophetin. Bei so viel Buzzwords konnte ich nicht Nein sagen zu dem Thema und versprach Matthias Pöhlmann einen baldigen Besuch. Und zwar in Form eines Roadtrips rund um Würzburg, wo wir uns die Einrichtungen und die Struktur des universellen Lebens genauer anschauen konnten. Auch wenn er darauf achten musste, sich gewissen Gebäuden fernzuhalten, um keinen Hausfriedensbruch zu begehen. Doch bevor wir nach Markt Heidenfeld bei Würzburg aufbrechen, um uns zum Beispiel die legendäre Sophia-Bibliothek mit der Statue der sagenumwobenen Gabriele Wittek anzuschauen, holt Matthias Pöhlmann meine Kollegin Laura und mich vom Würzburger Bahnhof ab, wo übrigens auch gerade die Zeugen Jehovas stehen. Herr Pöhlmann zeigt uns das ehemalige Hauptquartier des UL in Bahnhofsnähe, das die Bewegung dort lange Zeit innehatte, das jetzt aber leerstehend wirkt. Ein sehr prominenter Schriftzug über dem Haupteingang zeugt allerdings immer noch von der ehemaligen Anwesenheit. Drunter ist ein blaues Schild, auf dem steht Urchristliche Gemeinde, Treffen aller Gottsucher am Sonntag um 10 Uhr. Das scheint nicht mehr so aktuell zu sein. Außerdem versaut eine Baustelle direkt vor dem Haupteingang die Erhabenheit des Altbaus mit dem Fancy-Logo. Danach nimmt uns Herr Pöhlmann mit in das Büro eines katholischen Kollegen, wo wir erstmal eine historische Nachhilfestunde zum universellen Leben von ihm erhalten. Also Herr Pöhlmann, wer ist denn nun Gabriele Wittek, die Prophetin und Botschafterin Gottes, der Endboss des universellen Lebens?
Gabriele Wittek wurde 1933 in Wertingen bei Augsburg geboren. Sie heiratete, bekam eine Tochter. Ihr Mann war beruflich sehr viel unterwegs und offensichtlich fühlte sich Gabriele Wittek in der Zeit sehr einsam. Der Kontakt zur Mutter wurde ihr immer wichtiger. Und ein wichtiger Einschnitt, schrecklicher Einschnitt im Leben von Gabriele Wittek, so erzählt sie das rückblickend, war der Tod der Mutter. Im Nachgang besuchte sie dann einen Spiritistenzirkel, also in einem Kreis, wo Kontakt zu Verstorbenen aufgenommen werden soll, über ein Medium, was dort offensichtlich gelang, so wird es berichtet. In diesem Kreis bekam sie aber noch mehr Botschaften, bis dahin, dass ihr gesagt wurde, Gott würde ein großes Werk in ihre Hände legen. Und am 6. Januar 1975 soll also der entscheidende Durchbruch des inneren Wortes passiert sein. Es habe sich der Geistlehrer Immanuel in ihr gemeldet. Ihr Mann hätte also eine Christusfigur mit erhobenen Händen auch gesehen, so wird es also auch in diesem Werdegang beschrieben. Daraufhin sammeln sich also kleine Zuhörerkreise und Gabriele Wittek schildert es selbst so, dass je mehr Leute ihr zuhörten, desto mehr Worte sprudelten aus ihrem Inneren.
Und wie wurde aus Gabi Wittek der Prophetin, Gabi Wittek die Weltreligion, ich weiß, ich übertreibe, oder Gabi Wittek die Firma?
Das erste organisatorische Projekt war die Cosmobio GmbH, im Vereinsregister eingetragen, im oberfränkischen Münchberg. Und der zweite große Schritt war dann, als plötzlich eine Pressekonferenz anberaumt wurde, wo eben 10 Geschäftsleute erklärt haben, dass sie sozusagen jetzt sich da auch engagieren möchten und ein Leben im Geist der Bergpredigt durchführen möchten und leben wollen. Unter anderem war dabei Jens von Bandemer von der Knorr-Bremse AG, also ein riesengroßer Konzern. Und das hatte doch einigen Wirbel dann verursacht. In der Folgezeit kam es dann zu Grundstückskäufen in und um Würzburg und auch zu heftigen Auseinandersetzungen.
Was ist hier mit Auseinandersetzungen gemeint? Die Anwohner sind auf die Barrikaden gegangen, weil eine Sekte Ländereien in ihrer Nähe aufkauft. Die Presse hat das aufgegriffen und das universelle Leben hat prozessiert.
Das Ganze firmierte damals ja noch unter der Bezeichnung Heimholungswerk Jesu Christi. Die Umbenennung erfolgte dann 1984 in universelles Leben. Es fanden sehr viele Vortragsveranstaltungen statt. Wie gesagt, dann die Grundstückskäufe, die Berichterstattung, die kritische Berichterstattung, viele auch Auseinandersetzungen. Und als nächster Schritt kam dann eben die Einrichtung von Christusbetrieben, ein, ich möchte sagen, von außen kaum durchschaubares Geflecht von wirtschaftlichen Aktivitäten. Ich habe mich manchmal gefragt, wollte der Bergprediger Jesus wirklich eine Christus GmbH KG gründen?
Christus GmbH gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass Religion keine wirtschaftlichen Interessen haben darf. Das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, die die meisten Ideologien mit Why not beantworten würden. Denn solange die Apokalypse noch nicht da ist und Geld die Welt regiert, muss man ja auch irgendwie mithalten können. Und dazu braucht man Geld. Und für Geld braucht man Leute, die Geld ausgeben. Und die müssen sich für deine Themen interessieren.
Man hat sich vor allem auseinandergesetzt mit den sogenannten Lusttötern, den Jägern. Also es gab dann solche Umfeldinitiativen wie Abschaffung der Jagd. Man hat dann auch ein eigenes Mahnmal für die Kirchenopfer gefordert. Das war die ganze Diskussion damals über das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Also man sprang da überall so ein bisschen auf so einen Zug auch auf. In der Tierschutzszene hat man eben versucht, auch Einfluss zu gewinnen, was also auch zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Tierschutzszene dann geführt hat.
Da wird es natürlich moralisch ein Ticken komplexer. Da kann nicht jeder moderne Mensch damit umgehen. Wenn die friedfertig sind und Tiere schützen, können die dann wirklich so evil sein? Was? Und Bio sind die auch? Regionaler Anbau? Boah, wo ist der Katalog? Ich bestelle jetzt doch.
Das neueste Projekt jetzt seit etlichen Jahren ist ja dieses Gut Terra Nova, wo man eben auch einen friedfertigen Landbau betreiben möchte. Und ein ganz wichtiges wirtschaftliches Standbein ist eben Gut zum Leben, die Güter Neu-Jerusalem. Man setzt da eben sehr stark auf vegetarische, vegane Produkte. Überhaupt ist das ja ein Thema, das in der Gegenwart sehr, sehr aktuell ist.
Bin ja selbst Vegetarier und habe mich gefragt, hätte ich vielleicht selbst beinahe schon mal bei lebegesund.de bestellt? Vielleicht ein schönes Bärlauchpesto für die Freundin zum Geburtstag? Aber spricht ja nur für die Geschäftstüchtigkeit des UL, oder?
Ich denke, dass das universelle Leben da sehr geschickt reagiert auf Bedürfnislagen in unserer Gesellschaft. Manches ist vielleicht schon auch im System angelegt gewesen, vor allem das Thema Heilen am Anfang. Aber dass jetzt eben dieser Schwerpunkt auch mit vegetarischer, veganer Ernährung so eine Rolle spielt, das ist, glaube ich, das entscheidende wirtschaftliche Standbein, ist natürlich neueren Entwicklungen geschuldet. Auch das Thema Tierschutz. Man muss sich klar machen, gab es in der Vergangenheit immer noch so Plakataktionen wie Gott spricht heute. So wurden die ersetzt eben durch Tierschutzplakate, wo man dann eben große Kulleraugen von Tieren sieht. Warum isst du mich und so weiter? Also gegen diesen Fleischgenuss. Und das wirkt offensichtlich viel mehr. Und lockt vielleicht auch jüngere Menschen an.
Also ist das UL mittlerweile eher Wirtschaftsunternehmen als Religionsgemeinde?
Es gibt ein wirtschaftliches Standbein. Das universelle Leben würde natürlich immer sagen, im Zentrum steht sozusagen die Prophetin und die Vorgaben. Sie ist ja letztendlich für Anhänger auch das absolute Gesetz. Ich denke, die Leute, die sie auch umgeben, sind natürlich auch geschäftlich sehr versiert. Es gibt manchmal auch so die Gerüchte, dass die Geschäftsleute so das Heft des Handelns in die Hand genommen hätten. Das vermag ich nicht abschließend zu beurteilen, aber es ist klar, Gabriele Wittig hat natürlich noch eine wichtige Autorität, aber das Wirtschaftliche spielt doch eine große Rolle und man wird natürlich alles daran setzen, das auch zu erhalten und vielleicht auch weiter auszubauen.
Kann man alles clever, plausibel, skurril finden, aber wir wären ja nicht hier, wenn das universelle Leben nicht auch zur Gefahr für Menschen und Mitglieder werden könnte.
Man muss sagen, es gab in der Geschichte des universellen Lebens immer wieder auch Säuberungsaktionen und auch, ich möchte sagen, Phasen der Radikalisierung, wo eben die Prophetin auch mit einzelnen Urchristen abgerechnet hat. Man habe nicht verwirklicht. Und wo dann plötzlich Leute auch ausgetauscht wurden, oder degradiert wurden, möchte ich mal sagen, die dann auch ausgeschlossen wurden bei Versammlungen mit dem sogenannten Nullstimmentisch etwa, wo man dann kein Stimmrecht auch hatte, wo es dann, ich möchte sagen, auch Szenen des Tribunals gegeben hat, was Aussteigerinnen und Aussteiger auch berichten. Ja, letztendlich ist Kritik an den Offenbarungen und den Botschaften von Gabriele Wittig nicht vorgesehen.
Das würde wohl auch Michael Hitziger unterschreiben. Er ist Aussteiger beim universellen Leben, der leider für unsere Serie nicht zur Verfügung stand. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber deshalb möchte ich gerne aus seiner Niederschrift für die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauung zitieren, wo er beschreibt, wie er dem UL erstmals begegnet ist und letztlich daraus verbannt wurde. Es ist eine kürzere Version dessen, was er auch in seinem Aussteigerbuch Weltuntergang bei Würzburg erzählt.
Im Frühsommer 1984 lernte ich die Glaubensgemeinschaft kennen, die damals noch Heimholungswerk Jesu Christi hieß. Schon seit längerer Zeit war ich auf der Suche nach einem höheren Sinn für mein Dasein. Ich war damals Bundesbankamtmann bei der Landeszentralbank in Aachen und mit meiner beruflichen Situation sehr zufrieden. Doch ging es mir in seelischer Hinsicht nicht so gut. Ich lebte in Scheidung. Die damit verbundene Trennung von meinen beiden Töchtern bereitete mir viel Kummer und Schmerz. Die Anhänger der Prophetin pflegten einen herzlichen und familiären Umgang untereinander. Fast alle strahlten eine höhere Ethik und Moral aus. Noch niemals zuvor war ich in einem Kreis von Menschen gewesen, die so andächtig beteten, so aufrichtig innige Lieder sangen, die es so ehrlich meinten. Im Sommer 1991 siedelten auch meine zweite Ehefrau und ich auf das Friedensreich der Prophetin über. Ich ließ zurück, was mir lieb und teuer war. Meine beiden Töchter, die bei meiner geschiedenen Frau lebten, und meine 75-jährige Mutter. Um meine Altersvorsorge machte ich mir angesichts der nahe bevorstehenden Weltkatastrophen, die ich und andere Anhänger der Prophetin aufgrund der Offenbarung erwarteten, keine Gedanken. Außerdem hatte doch Gott mit mir einen Bund geschlossen. Was konnte mir da noch passieren?
Also eigentlich alles one happy family. Bis Gabriele Wittig beschloss, mit diesem Teil ihrer Anhängerschaft nichts mehr zu tun haben zu wollen, was die bisher so treuen Gefolgsleute in eine tiefe mentale Krise stürzte.
Im Sommer 1997 verließ Gabriele Wittig die Bundgemeinde für immer. Nach deutlichen Worten der Kritik an uns. Wieder einmal hatten wir ihren Ansprüchen nicht genügt. Sie ließ uns einfach stehen, als hätten wir, ihre treuesten Anhänger, ihr niemals etwas bedeutet. Dabei hatten wir ihr doch faktisch unser Leben zur Verfügung gestellt. Als ich davon Kenntnis bekam, fühlten ich und meine Geschwister an der Basis uns zutiefst entehrt und betrogen. Der ständige Vorwurf, nicht verwirklicht zu haben, wurde uns Anhängern der Prophetin wie ein unverrückbares Dogma immer wieder eingehämmert und in unsere Gehirne einzementiert.
Michael Hitziger war 17 Jahre lang beim universellen Leben. Matthias Pöhlmann verfolgt das Treiben der Sekte in Anführungszeichen, seit er Assistent an der Uni war. Und zu der Zeit hat er auch das erste und einzige Mal Gabriele Wittig live gesehen, die hohe Priesterin persönlich.
Als ich Assistent an der Universität Erlangen-Nürnberg war, hatte ich mit Studenten eine Exkursion nach Würzburg geplant. Wir waren damals am Haugering, direkt in der Nähe vom Würzburger Hauptbahnhof, wo eben eine Veranstaltung stattfand. Wir saßen da also in diesem Saal. Es waren vielleicht so, ich schätze, 150 bis 200 Leute anwesend. Urchristinnen und Urchristen, also Anhänger des universellen Lebens. Und kurz vor Beginn der Veranstaltung kam dann Gabriele Wittig, umringt mit Männern, eine kleine Frau, mit einem Dutt. Und sie war für mich sehr, also das war der Eindruck, auch unnahbar jetzt für die Anhängerinnen und Anhänger. Dann fand die Veranstaltung eben statt und kurz nach Ende der Veranstaltung ist sie dann auch wieder verschwunden. Also es war eigentlich gar keine Kontaktaufnahme möglich und das deckt sich mit der Beobachtung, dass offensichtlich Gabriele Wittig sehr öffentlichkeitsscheu ist. Zumindest wird es vom universellen Leben auch immer wieder so verbreitet. Es existieren nur ganz wenige Fotos von ihr, zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und auch bei den beiden Fernsehsendern ist sie eigentlich letztendlich nie richtig in Erscheinung getreten.
Aber wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, eine Prophetin in der Jetztzeit?
Sie versucht zu sein, oder die Urchristen des universellen Lebens versuchen, einen Bogen zu schlagen von Abraham bis Gabriele. Und dann gibt es eben die alttestamentlichen Propheten, die Kündpropheten. Sie reiht sich sozusagen ein in diese Reihe der Prophetengestalten. Und sie wird halt, ich sage es jetzt anders, im Lauf der Zeit wurde ihre Rolle immer mehr überhöht von Seiten des universellen Lebens. War sie noch am Anfang Schwester Gabriele, so ist sie jetzt die inkarnierte Weisheit.
Michael Hitzigers Buch heißt ja Weltuntergang bei Würzburg. Haben wir es denn beim universellen Leben tatsächlich auch wieder mit einer apokalyptischen Bewegung zu tun?
Also das Thema Endzeit spielt, ich möchte sagen, unterschwellig nach wie vor auch eine Rolle. Das zeigt sich in Form von Publikationen, Büchern. Etwa jetzt im Umgang mit dem Coronavirus gibt es eben Seiten von Anhängern des universellen Lebens, wo eben gesagt wird, Gott habe immer gewarnt, Man betrachtet das so als Bestätigung der Warnbotschaften, die da immer wieder auch ausgegeben wurden. Zum anderen gab es in der Vergangenheit sehr viele Berichte in den Publikationen des universellen Lebens, die so nicht mehr existieren, etwa der Christusstaat, wo eben auch Bezug genommen wurde auf den Klimawandel und die Wehen der Endzeit. Die Häuser wurden dann ja auch entsprechend gestaltet und so gesichert, dass zum Beispiel auch Ketten dann an den Dächern angebracht wurden, weil man eben davon ausging, dass ja die Endzeit mit Stürmen einsetzt. Und es war für Anhänger zunächst mal klar, wenn man in die Nähe von Würzburg kommt, sei man sicher, weil dort eben auch die Lehrprophetin sei. So berichtet es auch etwa Michael Hitzinger.
Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die endzeitgesicherten Häuser doch mal persönlich an. Eigentlich hatten wir ja mit zwei Autos fahren wollen, damit Matthias Pöhlmann sich mit seinem Hausverbot diskret im Hintergrund halten kann. Aber daraus wurde nichts. So sind wir mit dem Dienstwagen von Herrn Pöhlmann losgefahren, auf dessen Stoßstange steht: unterwegs im Auftrag des Herrn. Und unser Weg führt uns direkt ins Gewerbegebiet von, Moment, warum haben Sie nochmal Hausverbot, Herr Pöhlmann?
Das Hausverbot entstammt ja irgendwie so einer legendären Reise, niedergeschriebenen Reise, auch von 2009, glaube ich, oder? Oder 10?
Ja, 9 oder 10.
Wo Sie auch so richtig, kann man sagen, also beschattet worden sind, oder?
Ja, also als Beauftragter, wenn man dort in das Friedensreich fährt, Terra Nova, fällt man sofort auf. Es hat also nur wenige Minuten gedauert, bis dann ein Wagen des universellen Lebens zu uns fuhr. Und es waren auch katholische Kollegen dabei, die dann sofort identifiziert wurden. Bei mir hat man noch etwas gebraucht.
Weil es den Polizeicomputer noch ein bisschen warm laufen lassen.
Ja, es gibt natürlich einzelne Urchristen, die mich ganz gut kennen. Als ich noch in Erlangen an der Uni gearbeitet habe, habe ich bereits auch Vorträge über das universelle Leben gehalten. Vor allem im fränkischen Raum bis nach Coburg, Nürnberg. Und dort sind mir dann immer wieder einzelne Urchristen hinterhergereist. Im Vorfeld dieser Vorträge haben sie dann Handzettel verteilt.
Gereist?
Ja, die sind direkt dann also aus Unterfranken dann dorthin gefahren, mehrere hundert Kilometer, um dann eben im Vorfeld dieser Vorträge diese Zettel zu verteilen, in denen hieß es, Pöhlmann sei kein Experte oder man müsse beide Seiten hören. Und dann waren dann eben Vertreter des universellen Lebens dann auch im Publikum gesessen. Ich kannte sie schon, bei der Begrüßung habe ich die dann auch, soweit ich sie kannte, namentlich begrüßt von der Bundgemeinde Neues Jerusalem, damit die Gemeinde auch wusste, dass Vertreter des universellen Lebens anwesend sind.
Inwiefern ist denn das vielleicht ein berechtigter Vorwurf, dass man beide Seiten anhören muss?
Klar, man kann sich natürlich ein Bild verschaffen, wenn man die Texte hört, aber erfahrungsgemäß haben Diskussionen mit Vertretern des universellen Lebens wenig Sinn. Das hatte ich also auch erlebt, weil da eben Meinung gegen Meinung steht und vor allem es wird sehr schnell polemisiert gegen diese Rufmordbeauftragten und huch, bin jetzt doch falsch, Entschuldigung.
Aber gibt es jemanden, den Sie jetzt ansprechen würden, wenn Sie was wissen wollen? Kennen Sie jemanden vom universellen Leben, den Sie anrufen können?
Nein. Also die würden wahrscheinlich alle keine Informationen geben. Ich habe da keinen Gesprächspartner. Mir werden dann auch Auskünfte, würden da ganz bestimmt verweigert. Weil ich eben jemand bin, der das universelle Leben kritisiert, bin ich sowieso letztendlich kein adäquater Gesprächspartner. Ich habe auch den Titel Rufmordbeauftragter verliehen bekommen. Hm. Also das heißt, mit den Inquisitoren, so stellt es das universelle Leben immer dar, spricht man nicht.
Ah, okay. Das heißt, wenn man uns jetzt mit Ihnen sieht, dann sind wir eigentlich auch gleich so ein bisschen Personae non grata.
Sie sind zumindest verdächtig.
Ja.
Okay. Also das heißt, wenn Sie sozusagen mit mir jetzt in Verbindung gebracht werden, wird klar gesagt, Sie haben mit Herrn Pöhlmann zu tun, Sie haben auch Hausverbot oder bitte verlassen Sie das Grundstück.
Hm. Gut. Ja, da müssen wir uns irgendwo, da müssen wir uns tarnen. Müssen wir was in Krimi so schnell schön heißt, eine Straße weiter halten.
Ja, ich werde dann irgendwo
ein
anders
Block weiter,
halten.
Genau.
Und, ja, genau. Und ich lasse ihn dann heraus. Und wir müssen dann vielleicht eine Zeit vereinbaren, wo wir uns dann wieder treffen. Ja,
und hoffen, sie stehen dann noch da.
Ja, also das, ich denke, Angst muss man nicht haben. Mehr als rausfliegen kann man nicht.
Ja, hoffentlich kann man nicht mehr als rausfliegen. Wir sind nämlich auch gleich da. Habe ich jetzt überhaupt gesagt, wo wir genau hinfahren?
Wir fahren jetzt direkt nach Markt Heidenfeld, Altfeld, in das Gewerbezentrum, wo eben sich Umfeldinitiativen des universellen Lebens befinden, ein Einkaufszentrum. Dort befindet sich auch die Sophia-Bibliothek und das Zelt Gottes bei den Menschen.
Es ist wichtig, dass man Umfeldinitiativen sagt, ne?
Richtig, denn Universelles Leben e.V. ist ein eingetragener Verein. Und diese anderen Initiativen bezeichnen wir gerne als Umfeldinitiativen, damit klar ist, dass das nicht mit dem Verein deckungsgleich ist.
Ja, okay. Und da ist auch die schöne Sophia-Bibliothek.
Genau, dort ist auch die Sophia-Bibliothek, wo man Bücher, DVDs käuflich erwerben kann. Dort findet man auch die Gabriele-Skulptur, auch die Skulptur der inkarnierten Weisheit, des Cherubs, der göttlichen Weisheit. Und dort ist eben auch das Zelt Gottes bei den Menschen zu finden.
Ja, das Zelt Gottes bei den Menschen, das gefällt mir schon mal sehr gut vom Ausdruck her.
Okay, wir sind bereit für unsere Undercover-Mission. Zwei Probleme noch. Wo bringen wir Herrn Pöhlmann so spionmäßig hin, damit der nicht gesehen wird? Und wir haben eigentlich echt Hunger.
Ja, wir fahren jetzt
da sehe ich schon das Blau.
Ja, das Blau. Und wir fahren jetzt mal links hoch.
Da ist ja tatsächlich
das der Wort. Palmsatz, Sophia, bitte.
Das Wort international, was ist das?
Das ist der Verlag, wo eben auch Bücher, Publikationen des universellen Lebens erscheinen. Die Sophia-Bibliothek.
Café und Restaurant.
Ja, genau.
Wow, das Café und Restaurant.
Wow, alles blau.
Aber hier ist das Einkaufsland. Und das heißt, ich fahre jetzt ganz nach oben. Sie können dann hier runterlaufen, in das Einkaufsland schauen und dann auch vielleicht in die Sophia-Bibliothek. Vielleicht erstmal ins Einkaufsland, würde ich vorschlagen.
Ja, vielleicht gibt es da was zu essen.
Ja, das, da bekommen Sie was.
Das gehört auch zusammen, ja?
Na, das hier nicht mehr.
Okay.
Ja. Also das bedeutet, ich fahre jetzt mal hier hin.
Ja.
Und lasse Sie dann raus.
Und wollen wir eine Uhrzeit abmachen?
Eben, das wäre gut.
Genau, das machen wir.
Ja.
Wir verabreden uns einfach ganz konspirativ hier wieder an dieser Stelle.
An dieser Stelle.
Wir 20 nach.
Genau. Wir haben jetzt 10 vor 2. Das heißt 14.20 Uhr wieder hier.
Super. Gut.
Wenn wir nicht kommen,
rufen Sie die Polizei.
Dann komme ich rein.
Okay, alles klar. Gut.
Ja. Während Herr Pöhlmann ganz konspirativ auf einem Parkplatz um die Ecke hält, gehen Laura und ich also in den Teil des Gewerbegebiets, der allein dem universellen Leben vorbehalten scheint. Und fühlen uns von Anfang an irgendwie beobachtet, auch wenn wir uns das Ganze vermutlich nur einbilden.
Okay. Also das Einkaufsland, das ist jetzt nur die Werbung fürs Einkaufsland, das gehört noch nicht dazu, oder?
Nee, aber danach wird es ja... Oh, guck mal, der Rabe da oben. Der Edgar Allan Poe'sche Rabe. Das ist von Omen. Nee, aber jetzt wird es ja gleich blau. Und wo es blau ist, da wissen wir, da ist universelles Leben. Wir sind von Neugier und Hunger getrieben. Ne? Das ist eine fatale Mischung.
Das ist gleich Gabriele Wittek auf.
Gabriele Wittek Statue. Ist in Wirklichkeit aus Zuckerguss.
Zuckerwatte.
Okay. Ja, wir machen das jetzt mal aus, das Aufnahmegerät, weil wir sonst unangenehm auffallen. Das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht, weil die sehen schon so aus, als gehören sie dazu. Ja. Ich mach mal.
Ja, schon ist es aus, das Aufnahmegerät. Und sowas passiert, wenn man mit Heißhunger ins Einkaufszentrum des universellen Lebens geht, dann stellt man sich Gabriele Witteks Statue aus Zuckerguss vor. Nach diesen Fantasien und dieser Warnung aus dem Tierreich, vom Raben, betreten wir das sogenannte Einkaufsland International, das inoffizielle Einkaufszentrum des universellen Lebens, direkt neben der Sophia-Bibliothek. Hier gibt es den amtlichen Lebe-Gesund-Supermarkt, eine Drogerie, einen Friseursalon, ein Modegeschäft und einen Polsterer. Noch circa eine Woche, bevor ganz Deutschland den Atem in Corona-Angelegenheiten anhält. Und noch herrscht hier reger Betrieb, kann man sagen.
Okay, wir sind jetzt gerade raus aus der Sophia-Bibliothek. Wir waren zunächst im Einkaufszentrum.
Einkaufsland,
ja. Und da muss man ja sagen, das ist wirklich, da kann man sich jetzt auch vorstellen, dass die Leute aus der Region da auch einen Kaffee trinken.
Ja, zum Kaffee trinken. Das war so. Ja? Also mir kam das schon so vor, als wären da viele Menschen aus der Region unterwegs gewesen oder auch von weiter weg. Vorrangig alte Menschen, ältere Menschen.
Ja, da war so eine jüngere Familie mit zwei Jungtöchtern.
Ja, aber das waren die einzigen.
Herr Pöllmer, wird das angenommen in der Region hier?
Ich vermag es nicht zu beurteilen, aber ich denke, in dem Gewerbegebiet gut, vielleicht hin und wieder. Und natürlich von einzelnen Anhängern.
Ja, klar. Also, dass die da sich so treffen auf einen Kaffee oder so, ne?
Das kann gut sein, ja.
Okay, wir waren im Naturkosmetikladen. Da ist deine Expertise vielleicht ein bisschen besser als meine.
Gut, ich habe noch nie CBD-Tropfen für Haustiere gesehen, aber das mag an mir liegen, nicht an dem Laden. Ja, da gab es jetzt ganz normale Sachen von Weleda über Dr. Hauschka und dann aber auch Edelsteine für Frauengesundheit. Bäckerei, ganz gut.
Bäckerei, okay, ja.
Okay.
Ja, ganz gut. Du hast gerade noch gesagt, das ist aber nichts hier.
Ja, das hat nach trockenem Blätterteig geschmeckt. Ansonsten, dieses Einkaufszentrum ist auch sehr faszinierend. Es gibt da noch eine Polsterei, es gibt einen Second-Hand-Laden. Alles richtet sich so ein bisschen an die betuliche Dame. Also man kann sich schon vorstellen, dass das auch Frau Wittecks Privatgeschmack ist, der da vertrieben wird.
Kurzer Exkurs. Bei den Angestellten im Einkaufszentrum, zum Beispiel die Frau aus der Bäckerei oder der Mann vom Bügelservice, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ob das alles Mitglieder beim universellen Leben sind. Und später habe ich genau die Frage dem katholischen Kollegen von Herrn Pöllmann gestellt, Dr. Jürgen Lohmeier, Weltanschauungsbeauftragter der Diözese Würzburg, der auch geografisch ganz nah am UL dran ist.
Die meisten heutzutage, würde ich sagen, fast nicht mehr beim UL. Ja. Weil die Zahl der Anhänger und Mitglieder ist in den letzten Jahren, würde ich jetzt einfach sagen, auch hier stagniert. Umgekehrt sind immer mehr Geschäftsfelder dazugekommen, sodass mit den eigenen Anhängern und Mitgliedern das ganze Spektrum an Unternehmen gar nicht alleine zu bedienen ist. Und deswegen ist das universelle Leben beziehungsweise die Betriebe im Umfeld des universellen Lebens, so muss man korrekt sagen, natürlich auch auf ganz normale Arbeitnehmer angewiesen.
Zurück zu unserer Exkursion. Jetzt wird es Zeit für Laura und mich, die Sophia-Bibliothek zu betreten. Ein großzügiges und extravagantes Gebäude, das von außen in seinem übermächtigen Kobaltblau wie die Therme in einem Kurort oder wie ein Spaßbad wirkt. Doch im Inneren erwartet uns, Überraschung, eine Bibliothek. An zahllosen kleinen Lesepulten warten Gabriele Wittecks Schriften darauf, von jemand gelesen zu werden. Doch wir sind die Einzigen in diesem weiten Areal aus Gabriele Merchandise, UL-Broschüren und ziemlich geistlosen Sinnsprüchen an der Wand. Ein sehr freundlicher Mitarbeiter, von dem ich glaube, ihn schon mal bei einer Sendung im UL-Kanal Die Neue Zeit gesehen zu haben, bietet uns an, auch das Zelt Gottes zu besuchen. Ein großer Kuppelanbau an die eigentliche Bibliothek mit Tierillustrationen an der Wand, einem circa 10 Meter großen, noch nicht enthüllten Gedenkstein und noch mehr Lesepulten. Ziemlich beeindruckt stoßen wir nach 20 Minuten wieder zu Herrn Pöllmann, den wir für seine Recherchen mit den neuesten Flyern und Broschüren geradezu eindecken.
Und dann waren wir in der Sophia-Bibliothek und das ist Broschüren City.
Broschüren City, es gibt überall alle 2 Meter Broschüren zum Mitnehmen. Gutscheine 20% in den Spessart hotelähnlichen Gästehäusern. Die große Kuppel, die laut Aussage des Mitarbeiters vor Ort wahrscheinlich ungefähr 15 Meter hoch ist. Da wird gerade umgebaut, weil jetzt der richtige
Felsen
da reinkommt.
Okay. Also wir sind sogar eingeladen worden von dem Rezeptionisten, das Zelt Gottes zu besuchen.
Sie waren drin?
Ja.
Okay. Ja.
Und das ist schon sehr imposant. Also die Kuppel ist riesig.
Ja.
Es hat Wandbemalung ist tatsächlich wie aus dem Kinderbuch mit Tieren und Papppinguinen. Also bei so viel Prunk oder Pseudoprunk muss man sich fragen, warum man warum das dann so Pappmaché, die Ästhetik ist, das hat mich ein bisschen gewundert. Was aber wirklich sehr eindrucksvoll ist, also die Größe, natürlich die schiere Größe, diese schönen Lesepulte da mit den Gabriele-Büchern. Die Gabriele-Statue haben wir gesehen.
Gabriele-Statue, alles riecht so ein bisschen wie in einem Teppichladen. Es ist sehr neu, sehr steril, sehr leer. Da waren drei Mitarbeiter, zwei an der Rezeption, einer, der uns so ein bisschen begleitete. Ansonsten war da niemand außer Handwerker.
Nee, aber draußen haben wir dann die Gedenkstätte angeschaut mit allen Propheten. Jeder kriegt ein Kreuz. Der Jesus kriegt das Größte. Da steht drauf, kommt bald. Ich komme bald, steht da drauf. Ohne Witz jetzt, ne? Wir sind wie im Cartoon. ansonsten...
Gabriele hatte kein Kreuz.
Ja, aber die hat ja ein ganzes Haus.
Ja. Okay.
Sie lebt ja außerdem noch.
Ah ja, stimmt.
Ja, natürlich. Absolut logisch. Und es wird natürlich so viel, also wird auch so auf kirchliche Untaten hingewiesen, die tatsächlich aber auch nicht so ganz von der Hand zu weisen sind. Ne? Also Indianer, Genozid, Indianer, oder beziehungsweise bei Missionierungssachen halt, papstlicher Machtmissbrauch, ist ja jetzt nichts, wo man als Besucher sagt, ja, habe ich noch nie gehört, was ist da los, sondern das ist etwas, das ist so Common Knowledge. Mhm. Ja.
Aber alles in allem, diese Ästhetik so zwischen. Zwischen Gewerbegebiet und Rentner-Paradise.
Und Tempel aber auch.
Ganz, wenn man jetzt nichts darüber weiß, wenn man jetzt wirklich nur mal hier anhält, und so wurden wir auch wahrgenommen, man wurden angesprochen, kommen Sie gerade vom Einkaufsland und sind Sie hier vorbeigefahren, dann kommt man da rein und denkt, ja, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja skurril. Wie würdest du die Menschen beschreiben, die da gearbeitet haben? Also jetzt in der Bibliothek?
Ja, also gemäß meinem Vorwissen würde ich natürlich schon sagen, die sind so alle so ein bisschen hellhörig gewesen und haben auch genau geschaut, was wir machen und so. Und sehr gepflegt und organisiert und auch irgendwie aufmerksam, bedächtig. Wenn ich aber das Vorwissen nicht hätte, dann würde ich sehen, die sind aber nur wie Museumswärter. Wenn ich mit meinem Kind ins Museum gehe, dann schleicht er mir auch 2 Kilometer hinterher, ob mein Kind nichts umwirft. Also das an sich wäre mir nichts aufgefallen, wenn ich nicht wüsste, dass es sich um eine religiöse Bewegung handelt.
So ein sehr freundliches Lächeln, die Museumswärter lächeln nicht so.
Das stimmt, okay. Gut.
Aggressiv.
Gut, aber die verkaufen ja auch nichts. In dem Fall wird der ist ja massiv verkauft.
Die haben aber auch nichts verkauft.
Ja, aber keiner da.
Ja.
Fazit: Einkaufsland und Sophia-Bibliothek.
Nicht ganz unser Geschmack. Wahnsinnig kitschig. Aber in seiner architektonischen, muss man fast sagen, Dreistigkeit auch irgendwie beeindruckend. Also die Huspe muss man auch mal haben, sowas da hinzustellen irgendwie.
Wo führt unsere Reise jetzt hin?
Wir fahren jetzt in die kleine Ortschaft Esselbach. Dort unterhält das universelle Leben eine Grund- und Hauptschule. Und da wollen wir uns jetzt mal umschauen. Das ist ein kleines Dorf, auch hier wieder in Unterfranken, nicht weit weg von Markt Heidenfeld. Ich denke, wir werden nicht hineinkommen, aber zumindest kann man mal von außen her einen Eindruck gewinnen.
In der benachbarten Gemeinde Esselbach betreibt das UL tatsächlich eine staatlich anerkannte Privatschule. Lern mit mir heißt die Gesamtschule und auf die gehen auch ganz normale Schülerinnen und Schüler, die nichts mit dem UL zu tun haben. Ganz stolz heißt es auf der Website der Schule, das Bayerische Kultusministerium hat der Privatschule im Jahr 2006 die staatliche Anerkennung verliehen, wodurch unsere Schule staatlichen Schulen gleichgestellt ist.
Jawohl, sag ich!
Und auf besagter Website befinden sich auch Informationen über die Philosophie der Schule.
In weltanschaulicher Hinsicht basiert die Privatschule auf dem Konzept der Sophia-Schulen. Lern mit mir für das universale Leben. Die universale Einheit allen Seins, so wie sie in den 10 Geboten Gottes durch Mose und in der Bergpredigt des Jesus, des Christus gelehrt wird, bildet die Grundlage des Erziehungskonzeptes. Es führt in die Freiheit und Eigenverantwortlichkeit des Heranwachsenden und hilft ihm bei seinen Entwicklungsschritten hin zu einem bewussten, ethisch-moralisch wertvollen Menschen.
Es ist auf der einen Seite ein Prestigeobjekt, zum anderen gibt es ja auch Bücher für Kinder, Biobane, ich erkläre, hörst du zu, etwa. Also eine Engelwesenheit, die also auch durch Gabriele Wittek sprechen soll. Naja, das Ganze dient auch letztendlich der Umsetzung des urchristlichen Gedankengutes, um eben auch Kinder schon frühzeitig mit diesen Botschaften in Offenbarungen von Gabriele Wittek in Verbindung zu bringen.
Was arbeiten da für Lehrer? Sind die alle vom OL an, oder?
Ja, also soweit ich weiß, sind natürlich, klar, UL.
Wir haben doch Lehrermangel.
Ja,
und dann richtig. Noch jemand vom UL, das kann ja gar nicht so einfach sein.
Ja.
Das mit den Lehrern hat mich genauer interessiert. Da habe ich später nochmal Herrn Lohmeier gefragt.
Sie wissen ja, es gibt auch eine Schule, da sind nach meinen Informationen durchaus 80-90% der Schüler, sag ich jetzt mal, externe, also Kinder von Nicht-UL-Anhängern, aber der Lehrkörper, der wird schon noch stärker sozusagen von den eigenen Anhängern dann auch versucht zu bestücken.
Okay, das lässt ja auch darauf schließen, dass es kein Beef zwischen den Dorfbewohnern und dem universellen Leben gibt. Das heißt, alles friedlich im Kosmos Esselbach.
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat sich auch schon ein bisschen arrangiert. Es ist ja insgesamt ruhig geworden. Und diese großen Auseinandersetzungen, die man eben in den 80er, 90er Jahren hatte, also ich glaube, man hat sich irgendwie auch damit abgefunden.
Herr Lohmeier, wenn ich mein Kind auf die Lern-mit-mir-Schule geben will, aber nicht ganz weiß, ob das eine gute Idee ist, können Sie mir helfen? Was machen Sie dann?
Dann rufe ich natürlich mal den katholischen Pfarrer in Esselbach an und frage nach. Und es gibt vielleicht dann auch Eltern, die ich mal kontaktieren kann, die ihre Kinder dort hatten. Also das sind dann eher so anlassbezogene Kontakte. Ja, und natürlich frage ich dann auch, wie ist die allgemeine Situation vor Ort und hole mir ab und zu mal so ein Stimmungsbild ein. Ja.
Und was sagt das Stimmungsbild derzeit?
Eben sehr ruhig. Also auch da, sagt der Pfarrer, hat sich eine gewisse Entspannung ergeben. Was früher eher schwierig war, ist heute sozusagen eher eben ja, konfliktfreier. Also dass katholische Kinder dort in die Schule auch gehen und problemlos dann aber auch zur Erstkommunion und zur Firmung gehen können, ohne dass jetzt auch von der Schule irgendwelche Dinge den Leuten in die, sagen wir mal, Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden. Das ist alles nicht der Fall.
Gleich sind wir bei der Schule. Aber es gibt auch eine hauseigene UL-Apotheke hier im Ort, stimmt's?
Wir fahren hier nochmal kurz, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche.
Ja.
Hier ist eine Apotheke des universellen Lebens.
Schauen auch die Apotheke an.
Ja, genau, wir fahren zumindest mal vorbei.
Das ist ja wieder der helfende Händedienst.
Ja, genau, das ist der Sozialdienst des universellen Lebens.
Gut, die nehmen wahrscheinlich
helfende Hände, Sozialdienste.
Die Leute hier auch in Anspruch, oder?
Ja.
Aber jetzt, und wir kommen genau richtig zum Schulschluss.
Hier haben wir die Grund- und Hauptschule.
Okay. Ah. Lern mit mir, ja.
Ja. Hier ist die Pforte.
Ja. Vielleicht kannst du da schnell ein Bild mal aus dem Fenster raus, wenn du es machst.
Ja.
Okay. Laura steigt aus. Steigt sie hier wieder ein. Und ja. Das ist jetzt quasi die Grund-
und Mittelschule.
Und Mittelschule. Das heißt, Mittelschule ist eine Realschule.
Ja, aber da sind auch Menschen. Die Fahrer der Schulbusse sehen aus. Das sind so ältere Herren mit Kopfbedeckung. Ja. Also sind richtig viele Schulbusse.
Ja.
Aber interessant, ne, dass da zwei Herren stehen, die da die Abholung koordinieren, einweisen, ausweisen, wie so Bewacher stehen.
Ja, ja. So, jetzt schau ich mal.
Wir werden auf jeden Fall noch beobachtet davon da hinten.
Ja?
Mhm.
Aha. Genau, Münchner Kennzeichen fällt natürlich auf.
Gut, wer mit fremden Kennzeichen vor Schulen rumlungert, den kann man natürlich auch beobachten. Finde ich grundsätzlich okay, so als Sicherheitsmaßnahme für die Schüler. Aber das UL verfügt tatsächlich über eine Art eigene Polizei, wie wir erfahren.
Das ist der Sicherheitsdienst des universellen Lebens.
Ach so.
Die Gewappneten.
Ja. Die Gewappneten.
Ja.
Mhm. Aha, das ist der Sicherheitsdienst. Die haben einen eigenen Sicherheitsdienst.
Ja, also das da hatte ich auch schon mit den Begegnungen. Als wir zum Beispiel hier in Kredenbach waren bei der Apostelkräuter-Apotheke, da haben sie uns ziemlich auffällig beobachtet. und haben dann offensichtlich auch Meldung gegeben, weil plötzlich dann Gerd-Joachim Hetzel, also einer der führenden Köpfe, dann auch dort auftauchte. Ja, ich hatte immer so ein bisschen Ausschau nach weißen Autos mit dem Kennzeichen Mespelbrunn. Das ist immer so ein bisschen...
Wo wohnen denn die ganzen OL-Mitglieder?
Also die sind zum Beispiel auch in Michelried gibt es eben dann Häuser und Wohngemeinschaften, wo die dann auch zusammenwohnen.
Ah.
Oh, jetzt muss ich hier links. Komisch.
Und wie viel wohnen da auf dem im Friedensreich, auf den Ländereien?
Ja, da gibt es nur Gut Kreuzenheim. Also da wird eben Gabriele Wittig vermutet, wo dann eben auch Getreue mitwohnen.
Aha.
Wenn man sich das jetzt zum Beispiel bei Google Earth mal anschaut, dann sieht man so ein bisschen die Gehöfte, aber das ist nicht zugänglich. Da ist dann, also das war meine Erfahrung, immer eine Schranke, wo man dann nicht weiter konnte.
Ja, okay. Und dass sich da mal, das ist ein großes Gelände, dass sich da mal ein Wanderer verirrt? Das
ja, also ich meine, es sind ja öffentlich zugängliche Wege.
Aha.
Die Ländereien gehören natürlich dieser Umfeldinitiative des universellen Lebens. Und dann wird man natürlich auch angesprochen, wenn man dorthin kommt. Also ich glaube, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man dann sofort angesprochen wird und gefragt wird. Also das kann auch manchmal sehr beklemmend werden.
Ja. Das ganze Szenario wirkt tatsächlich alles ein wenig beklemmend. Das kann aber auch an dem Sauwetter liegen, das uns nachweislich auf Schritt und Tritt verfolgt. Auch zu unserem letzten Ziel für heute, der Naturklinik Michelried. Und jetzt fahren wir...
Jetzt fahren wir nach Michelried zu dieser sogenannten Naturheilklinik.
Hut ab, das UL hat Ländereien, einen Bauernhof, eine Schule, eine Apotheke, einen Sozialdienst und ein Krankenhaus. Da braucht man die Welt da draußen ja im Prinzip gar nicht mehr.
Genau, es ist so eine Art gesamtgesellschaftlicher Gegenentwurf.
Ja.
Und dass sozusagen alle zentralen Bereiche durch eigene Angebote und Initiativen besetzt werden.
Ja.
Das reicht von der schulischen Ausbildung über Medizin bis hin eben auch zu Ernährungsangeboten. Ne?
Ja.
So. Das Wetter wird immer schlechter.
Die Naturklinik Michelried ist eine ganzheitliche Klinik für Körper und Seele mit Schwerpunkt Naturheilverfahren. Eingebettet in die herrliche Natur des Spessart bietet sie Ihnen die besten Voraussetzungen, um zur Ruhe zu kommen und das Nervensystem zu entspannen. Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte im Menschen zu unterstützen.
Soweit die Selbstauskunft der Naturklinik. Bei Selbstheilungskräfte unterstützen werde ich automatisch ein bisschen skeptisch. Denn sag das mal einem Hirntumorpatienten, dass er seine Selbstheilungskräfte ein bisschen auf Vordermann bringen soll. Aber schauen wir doch mal auf der Website nach, was die Naturklinik alles kann. Aha, körperliche, psychische Erschöpfungszustände kurieren, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Störungen der Darmgesundheit, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Tumorerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz, Zahnherdabklärungen, Ernährungsmedizin und Heilfasten. Na, da ist ja wirklich alles dabei.
Weil diese Mischung ist ja hier schon eigenartig.
Zahnärztliche Herddiagnostik.
Ja.
Das ist gut. Aber die bieten da tatsächlich auch Psychotherapie an, ne?
Ja.
Das wäre mal interessant, was dafür... Mhm. Also die bilden ja keine... Die bilden keine Psychologen aus. In der Provinz gibt es ja einen notoriellen Mangel an guten Psychologen. Es ist nicht so, dass man hier Leute findet, die bei UL sind und zufällig nochmal Psychologie studiert haben. Das widerspricht sich an sich schon völlig. Das heißt, die müssen da eigentlich schon tatsächlich auch Psychologen von extern haben. Und dann wäre schon interessant, wie sich dieser UL-Glaube, der wirklich extrem Druck auslöst, der psychische Probleme verursacht, gleichzeitig in der Psychotherapie angesprochen werden kann. Also das scheint mir fast ein Widerspruch zu sein.
Die erneut ziemlich kobaltblaue Klinik wirkt friedlich. Draußen niemand zu sehen, Drinnen brennt gedämpftes Licht. Alle haben sich vor dem Regen verkrochen. Dass dort auch therapeutische Hilfe angeboten wird, geht mir nicht ganz aus dem Kopf. Was, wenn ein Traumatisierter wie Michael Hitziger zum UL-eigenen Therapeuten geht oder zur Therapeutin? Empfiehlt die dann oder der dann einen Ausstieg? Wir machen uns auf den Rückweg, wo um 17 Uhr unser Zug nach Berlin geht. Und ich habe jetzt so viel Blau gesehen, dass mich eine eher marginale Frage dann doch irgendwie zu beschäftigen scheint.
Aber wenn ich jetzt ein blauer UL-Mitglied bin, muss ich mein Haus blau streichen oder darf ich auch nur den Türbogen blau streichen?
Das ist so die Frage.
Ja, wirklich krass, das ist ja weh. Ja.
Aber das sind die Fenster sind ja alle rechteckig.
Müssten die rund sein?
Ja, schon ein bisschen.
Warum?
Ja, das ist halt Gabriele-Design.
Ah.
Jetzt haben wir so viel von Gabriele Wittek gehört, aber nichts von ihr gesehen, außer ihre Statue. Wer garantiert uns eigentlich, dass sie noch lebt?
Ja, und der eine Pfarrer, der hatte eben erst die Vermutung, dass Gabriele Wittek schon gestorben sei, dass sie schon seit einem halben Jahr tot wäre. Aber das ist ja nicht der Fall.
Ja, aber das weiß man's. Das können ja auch alte Aufnahmen sein, die über den Äther schwirren.
Ja, aber es sind natürlich auf den DVDs, da heißt es ganz klar Offenbarung vom so und so vielten 2018, 2019 oder im Programm auch.
Ja, man müsste mal hören, ob es aktuelle Ereignisse referenziert.
Ja, zum Beispiel, ob es eine Corona-Ansprache von Gabriele Wittek gibt demnächst. Wer ist denn eigentlich die designierte Nachfolgerin, der Nachfolger von Gabriele Wittek, falls die unsere Erde doch wieder erwartens verlassen sollte?
Intern ist das natürlich, ich verfolge das immer über diese Diskussionssendungen. Und sicherlich eine wichtige Rolle spielt Gerd-Joachim Hetzel. Er war früher Richter in Heilbronn. Er hatte auch mit Dr. Christian Seiler, der war der Pressesprecher, auch eine gemeinsame Anwaltskanzlei. Dr. Christian Seiler ist vor einigen Jahren aus dem universellen Leben ausgestiegen. Er hatte vorher viele Prozesse auch für diese Glaubensgemeinschaft geführt und auch verloren.
Das universelle Leben ist ein eher dogmatischer Verein, da sind wir uns einig. Aber ist unflexible Schriftauslegung und Dogmatismus nicht generell ein Problem der Religionen und Kirchen? Frag ich mal ganz provokant Herrn Pöhlmann.
Ich möchte sagen, im Lauf der Christentumsgeschichte gab es natürlich immer auch Fehlentwicklungen, aber auch neue Reformbewegungen. Und ich möchte mal sagen, Reformbewegungen und neue geistliche Impulse kamen vor allem von Menschen, die die Bibel gelesen haben, interpretiert haben, um sich sozusagen gegen das, was die Oberen verordnet, sich auch gewendet hat. Das heißt...
Aber im Prinzip genau das würden jetzt wahrscheinlich die UL auch von sich behaupten, dass sie das tun.
Ja, aber da ist letztendlich die Überzeugung, Gabriele Wittek ist das absolute Gesetz. Ja. Und diese Texte werden ja nicht historisch kritisch ausgelegt oder hinterfragt, sondern das soll ja die absolute Wahrheit auch sein.
Und jetzt, so kurz vor Würzburg, packt Herr Pöhlmann plötzlich noch ein Killer-Argument gegen das universelle Leben aus, das am Ende sogar die Zeugen Jehovas ein bisschen besser dastehen lässt.
Also die Lebensfreude fehlt, und wenn man sich die Kanäle des universellen Lebens ansieht, sie werden niemals ein Lächeln oder ein Lachen sehen können. Und für mich ist immer eine Nagelprobe bei solchen extremen Gemeinschaften oder überhaupt Gruppen. Ich frage die Anhänger meist, können sie mir einen Witz über ihre eigene Glaubensgemeinschaft erzählen? Für mich ist das immer so eine Nagelprobe, um herauszufinden, sind die einzelnen Mitglieder in der Lage, sich auch von der eigenen Glaubensgemeinschaft zu distanzieren und sie auch als Menschenwerk zu sehen. Ich dachte immer bei den Zeugen Jehovas, gibt es keine Witze über die eigene Glaubensgemeinschaft. Und eine einzige Ausnahme habe ich feststellen können.
Ja.
Mir hat ein Zeuge Jehovas einen Witz erzählt, der geht so. Warum mögen es Zeugen Jehovas nicht, wenn Fremde... Nee, Quatsch. Ich muss anders erzählen. Warum mögen die Zeugen Jehovas Halloween nicht? Sie mögen es nicht, wenn fremde Leute an ihren Türen klingeln.
Wer übrigens nicht genug bekommen kann von Gabriele Wittek und der Ästhetik des universellen Lebens, der kann das Ganze auch im Fernsehen genießen.
Das universelle Leben unterhält zwei Fernsehsender. Das ist einmal die Neue Zeit, die zum Teil eben in manchen Kabelnetzen, ein Sender, der in verschiedenen Kabelnetzen zu empfangen ist. Und dann gibt es eben Sophia TV, der über Satellit ausgestrahlt wird. Und da sind eben einzelne Sendungen zu finden, wo zum einen Diskussionsrunden geführt werden von immer wieder fast denselben Personen, die eben aus dem Offenbarungswerk von Gabriele Wittig vorlesen. Es gibt dann Werbesendungen über den Versand Gut zum Leben. Es gibt teilweise auch Berichterstattung über das sogenannte Terra Nova Friedensland. Und teilweise ist auch früher die Sendung Lassie gelaufen. Ja, die alte bekannte Schwarz-Weiß-Serie Lassie.
Lassie ist doch gut. Ich selbst habe mal bei der Neuen Zeit eine Diskussionsrunde gesehen, in der vier männliche Experten darüber diskutierten, dass Priester nicht okay sind, Propheten aber schon. Erstaunlicherweise waren alle vier einer Meinung. Gibt es auch nette Leute beim universellen Leben, Herr Pöhlmann?
Ja, das möchte ich gar nicht bezweifeln, dass es durchaus auch nette Menschen beim universellen Leben gibt. Deswegen habe ich ja gesagt, Person- und Sachkritik auseinanderhalten. Aber man muss sich natürlich klar machen, wenn man jetzt nur an der Außenfassade sich die bestimmten Dinge und das Positive anschaut, ohne dann dahinter zu schauen, welches System eigentlich dahinter steckt, da würde ich doch dann dazu raten, sich das genauer anzuschauen. Möchte man das etwa unterstützen oder möchte man sich dem selbst auch aussetzen, wenn eben die Rede davon ist, dass die Lehrprophetin die Inkarnation der Weisheit ist, die ganz klare Vorgaben macht, dass da auch Druck aufgebaut wird, und ob man das dann sozusagen durch Unterstützung oder durch Mitarbeit dann auch mitteilen möchte. Also da wäre, würde ich sagen, dann gebe ich mal eine Information über die Schriften, welches Menschenbild dahinter steht und auch im Blick auf die Ethik. Und ich glaube, ein System, das vor allem auch Feindbilder und Hass schürt, kann nicht unbedingt urchristlich sein.
Jetzt kann man ja nicht gerade behaupten, dass das universelle Leben sich momentan auf seinem Zenit befindet. Wie sieht es denn mit den Mitgliederzahlen aus?
Die Frage nach der Mitgliederzahl ist schwer zu beantworten. Es waren ja noch vor Jahrzehnten sehr hohe Zahlen in Umlauf. Ich denke, man muss sie nach unten deutlich korrigieren. Mir fällt auf, wenn es Festveranstaltungen in Markt Heidenfeld gibt, in der Sophia-Bibliothek, das wird in diesen Fernsehkanälen übertragen, dort sind meistens immer etwa 500 bis 600 Leute anwesend. Ich habe das mal so zahlenmäßig überschlagen. Es gibt, das ist sozusagen der engere Kreis der Anhängerinnen und Anhänger. Man muss natürlich mit einem größeren Sympathisantenkreis dann auch in Deutschland rechnen. Das heißt, die eben diese Schriften lesen, ihnen zustimmen, die aber jetzt nicht unbedingt nach Unterfranken ziehen. Und es gibt in anderen Ländern natürlich auch Anhängerinnen und Anhänger. Ich beobachte sehr stark, dass vor allem jetzt versucht wird, auch über diesen Fernsehkanal nach Afrika zu wirken. Und dort, so wird es beworben vom universellen Leben, möchte man eben auch die Schwestern und Brüder erreichen. Das heißt, wenn Sie mich direkt nach einer geschätzten Zahl fragen, ich würde sagen, es sind vielleicht einige Tausend, vielleicht 2.000 bis 3.000.
Und Ihre Prognose für die Zukunft des UL?
Ich vermute, das universelle Leben befindet sich wirklich im Zeichen des Übergangs. Man weiß jetzt im Moment nicht, wie die weitere Entwicklung aussehen wird. Da kann man nur spekulieren. Es kann sein, dass sich die Geschäftsleute eben durchsetzen und sagen, wir verwalten das Ganze jetzt. Oder man hält Gabriele Wittig in gewisser Weise in Ehren, hört sich die Botschaften an. Neue Impulse wird es vermutlich erstmal nicht geben. Also eine solche Lehrautorität und Lehrprophetin oder Lehrprophet ist nicht zu erwarten. Man versucht sich, meine ich, in der Welt ganz stark einzurichten. Und der Lebe-Gesund-Versand wird weitergehen. Und ich glaube, das wird sicherlich ein Hauptbetätigungsfeld auch in Zukunft sein.
Oder ist das nur eine trügerische Stille, Herr Lohmeier?
Nee, ich glaube nicht, dass es eine trügerische Stille ist, sondern ich glaube, das ist einfach der Ausdruck der allgemeinen Entwicklung. Die Gemeinschaft ist natürlich auch in die Jahre gekommen. Ich würde sagen, sie stagniert. Die Leute um die Frau Wittig selber wird ja auch dieses Jahr 87, und auch die Leute um die Frau Wittig sind natürlich mit ihr gemeinsam alt geworden. Von daher denke ich, dass es einfach aufgrund schon der demografischen Entwicklung auch zu dieser Entspannung kommt.
Ja, warum eine Folge nicht mal mit dem Wort Entspannung beenden? Wobei, eins fehlt ja noch. Und zwar der Witz von Herrn Pöhlmann, bei dem die evangelische Kirche sich selbst auf den Arm nimmt.
Wie bekommt man zum Beispiel Fledermäuse aus der evangelischen Kirche?
Okay.
Antwort: konfirmieren.
Ah, okay.
Insekten ist eine Wakeword-Produktion. Moderation, Drehbuch und Regie Bernie Meyer, Redaktion und Drehbücher Laura Ewert, Sounddesign und Produktion Philipp Klauer und Bernie Meyer, Musik Bernie Meyer, Sprecherin Laura Ewert.
Auf RTL Plus bekommst du kostenlos noch weitere Folgen Insekten, zum Beispiel über Anastasia, eine Siedlerbewegung, die auf den ersten Blick harmlos erscheint. Doch als Bernie genauer hinschaut, findet er hinter der Fassade von friedlichen Gartenfesten starken Bezug zu rechtsextremen Bewegungen. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes.